Martina H. steht kurz vor ihrem 80. Geburtstag. Als sie mitten in der Nacht in ihrem Haus brutal erstochen wird, gerät schnell ihre Tochter unter Verdacht. Die einzige enge Bezugsperson der alten Dame. Doch ist sie zu einer solchen Tat fähig? Beweise gibt es keine. Mordsgespräche. Der Podcast der Mainpost zu wahren Verbrechen aus Franken.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mordsgespräche, dem True Crime Podcast der Mainpost. Wir sprechen hier alle zwei Wochen über einen Kriminalfall aus der Region Franken, für alle, die es noch nicht wissen. Und wir sitzen hier heute wie immer in der Redaktion der Mainpost in Würzburg. Mein Name ist Silke Albrecht und mit mir ist mein Kollege hier, Corbinian Wildmeister, der auch gleich unseren heutigen Gast vorstellen darf.
Ja, guten Tag auch von mir. Wir sitzen heute hier mit Nadine Klika. Nadine, schön, dass du heute da bist. Du bist stellvertretende Chefin des Printmantels. Das ist im Prinzip der Ort bei uns in der Mainpost, in dem der überregionale Zeitungsteil produziert wird, und hast früher aber vor allem als Reporterin bei der Mainpost gearbeitet. Wie kam es denn dazu, dass du mit unserem heutigen Fall in Kontakt kamst?
Hallo, liebe Kollegen. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, du hast ja schon gesagt, Corbinian, ich habe früher auch als Reporterin gearbeitet und habe den Mord an Martina H., wie sie bei uns in der Geschichte heißt, vor ein paar Jahren für unsere Serie Gelöste Kriminalfälle recherchiert.
Nadine, kannst du uns kurz was dazu sagen? Wie waren denn die Lebensumstände von dieser Martina H.?
Ja, Martina H. ist eine ältere Dame. Sie steht kurz vor ihrem 80. Geburtstag. Sie lebt allein in einem kleinen Häuschen in der Ortsmitte des kleinen Dorfes im Landkreis Main-Spessart. Sie hat nicht so wahnsinnig viele Sozialkontakte. Sie lebt eher ein bisschen zurückgezogen, aber sie hat ein paar Nachbarn, die ihr beispielsweise bei der Gartenarbeit helfen oder die ihr die Mülltonne rausstellen. Außerdem hat sie eine Tochter, die sie regelmäßig besuchen kommt. Und die Tochter ist 54 Jahre alt, ist geschieden und lebt und arbeitet rund 100 Kilometer entfernt in Oberfranken als Fachlehrerin für Hauswirtschaft.
Genau, diese Tochter nennen wir in unserer Geschichte Anke W. Auch sie heißt eigentlich anders. Und der Tag, über den wir heute sprechen wollen, beziehungsweise ist schon Abend eigentlich, ist der 6. September 2002. Was passiert an diesem Tag?
Die beiden Frauen haben sich auf einen gemütlichen Fernsehabend eingerichtet. Sie haben zum Beispiel in der Fernsehzeitschrift den Film 12 Monkeys mit Brad Pitt markiert. Der soll irgendwann kurz nach 10 anfangen. In dieser Wohnküche steht ein altes Sofa. Dort liegt Martina H. öfters abends und schläft ein. Also wir kennen das ja alle, so ein gemütlicher Fernsehschlaf hat ja was für sich. Die Tochter ist zu Besuch an diesem Abend und die beiden gucken gemeinsam Fernsehen.
Okay, kommt es denn öfters vor, dass Martina H. Besuch bekommt von ihrer Tochter, von ihrer erwachsenen Tochter?
Ja, sehr regelmäßig.
Und es ist auch so, dass Martina H. häufiger unten im Erdgeschoss dann auch übernachtet.
Ja, weil sie hat ein bisschen Probleme mit ihren Beinen. Sie läuft nicht mehr so gut und im Erdgeschoss befindet sich die einzige Toilette des Hauses. Und daher geht man davon aus, dass die Frau häufiger dort geschlafen hat, eben wenn sie mal nachts raus musste, dass sie dann eben nicht den Weg über die Treppe nehmen musste, nach unten dann in dem Fall.
Weil das Martina H. dort übernachtet hat, auf dem Sofa, das unten auch dann in der Küche stand, glaube ich, richtig?
Ja, es ist eine Wohnküche.
Genau, das wird ja dann auch gleich noch relevant werden.
Genau. Irgendwann in den frühen Morgenstunden des 7. September wird Martina H. dann Opfer eines heimtückischen Mordes. Es wird 47 Mal auf die Frau eingestochen, in Brust, Bauch und Rücken. Und der Angriff erfolgt so heftig, dass Rippen und Wirbelsäule des Opfers durchstochen werden.
Wann wird dann ihre Leiche entdeckt?
Die wird am nächsten Morgen gefunden, und zwar von ihrer Tochter. Die Tochter hat im Obergeschoss des Hauses geschlafen und die beiden Frauen hatten sich für den Morgen zu einem Flohmarktbesuch verabredet. Die wollten nach Würzburg auf den großen Flohmarkt fahren. Und die Tochter ist nach unten gegangen gegen 7 Uhr morgens und wollte eben mit ihrer Mutter dann aufbrechen und hat sich gewundert, dass noch kein Licht und noch keine Bewegung in dieser Wohnküche war, weil sie eigentlich davon ausgegangen ist, dass die Mutter bereits wach ist.
Und sie will sie dann aufwecken?
Genau. Die Tochter geht dann zu ihrer Mutter hin und deckt offenbar die Decken, mit der die Mutter zugedeckt ist, ein Stück ab. und guckt sie sich an und sieht ein bisschen Blut unter ihrer Nase und der Arm hängt ein bisschen schlaff nach unten. Und das erschreckt sie so, dass sie direkt losläuft zum Hausarzt der Familie. Der wohnt nur ein paar hundert Meter entfernt, schräg gegenüber.
Sie schüttelt sie also nicht, sie spricht sie nicht an, sie deckt die Decken nicht auf, sagt sie zumindest dann später.
Ja, sie wird später sagen, dass sie nicht komplett aufgedeckt hat, weil sie unter Schock stand beziehungsweise nicht genau wusste, also wie reagiert man in so einer Situation. Ne? Das ist ja immer die Frage, ich weiß nicht, wie ich selber reagieren würde. Und sie wollte halt so schnell wie möglich Hilfe holen, gehe ich mal davon aus. Und wenn ich weiß, schräg gegenüber wohnt der Hausarzt, dann ist das vielleicht in dem Moment der erste Gedanke, der mir kommt. Ich muss jetzt sofort los und muss gucken, dass ich Hilfe bekomme. Mhm.
Das funktioniert ja dann auch soweit. Also sie erreicht ja dann auch den Arzt und der Arzt kommt auch mit ihr mit in das Haus ihrer Mutter.
Genau, der Arzt kommt sofort mit. Ich nehme an, er muss sich vielleicht erst noch anziehen, ist ja 7 Uhr morgens. Aber die beiden gehen sofort wieder zum Haus zurück. Und der Arzt guckt sich die Mutter an. Er sieht im ersten Moment nicht so recht, was los ist, aber sieht dann die zahlreichen Stichverletzungen und regt sofort an, die Polizei zu alarmieren und den Tatort zu verlassen. Also er nimmt dann die Tochter mit aus dem Zimmer. Also er macht im Prinzip in dem Moment alles richtig. Er erkennt, da ist ein Verbrechen passiert. Das ist kein normaler Tod, wie man bei einer fast 80-jährigen Person erwarten könnte oder vielleicht erwarten würde. In dem Moment, nein, er reagiert sofort richtig, nimmt die Tochter mit und sie warten gemeinsam auf die Polizei.
Ja, vielleicht sollten wir an der Stelle nochmal erklären, du hattest ja vorhin schon geschildert, Nadine, auf die Mutter wurde 47 Mal eingestochen. Da würde man sich jetzt ja salopp gesagt so eine Art Blutbad erwarten oder beziehungsweise, dass zumindest auch im direkten Umfeld dieses Sofas alles voller Blut ist, beziehungsweise, dass die Verletzungen auch sofort erkannt werden, wenn man sie zum ersten Mal sieht. Wie konnte es denn sein, dass das nicht dem Arzt und beziehungsweise vor allem auch der Tochter nicht gleich aufgefallen ist, dass hier wahrscheinlich irgendeine Form von Verbrechen passiert ist oder sie nicht auf das Blut gestoßen sind?
Ja, das ist relativ einfach zu erklären. Die Mutter war mit 2 Decken zugedeckt. Das heißt, der Täter beziehungsweise der Angreifer hat durch die Decken durchgestochen und die Decken haben somit auch das Blut quasi aufgenommen. Also es gab überhaupt nicht die Möglichkeit, dass groß Blut sich in der Gegend verteilen konnte, weil eben das Material die Spritze abgehalten hat.
Und so hat man das dann quasi auch gar nicht auf den ersten Blick gesehen, dass die Mutter eben erstochen wurde.
Ja, erst recht, wenn du davon ausgehst, dass du vielleicht da morgens runterkommst und erstmal alles dunkel ist. Ne? Mhm.
Ja. Du hast ja auch gesagt, also der Arzt hat dann auch die Polizei verständigt. Die Polizei kommt dann vermutlich direkt vorbei. Was sind denn die ersten Eindrücke, die die Beamten da vor Ort sehen?
Ja, die Beamten haben sich in dem Haus umgeguckt und ihnen sind zunächst mal keine erkennbaren Einbruchsspuren aufgefallen. Sie haben dann die Tochter zu einer Befragung mit aufs Revier genommen. Die hat relativ gefasst gewirkt, so beschreiben es die Beamten. Sie hat dem Vernehmen von den Polizeibeamten nach keine roten Augen gehabt, sie hat nicht geweint. Sie wird als relativ emotionslos beschrieben. Es kann natürlich sein, dass sie unter Schock stand, aber so ist eben die Beschreibung der Beamten. Die Polizei untersucht den Tatort, während Anke W., die Tochter, mit bei der Vernehmung sitzt.
Aber zunächst gilt sie ja nur als Zeugin.
Sie wird zunächst als Zeugin vernommen. Sie schildert den Abend, den sie mit ihrer Mutter verbracht hat. Und während die Ermittler quasi mit der Tochter reden, wird im Haus die Tatwaffe, die vermeintliche Tatwaffe gefunden.
Das ist jetzt wahrscheinlich ein Messer, würde man sich vorstellen.
Das ist in der Tat ein Messer. Das ist ein Messer mit einer, so wird es beschrieben, 12 Zentimeter langen Klinge. Und das wird nicht etwa in der Wohnküche direkt gefunden, wo auch relativ viele Messer deutlich sichtbar zu finden sind, sondern es wird in einem Raum gefunden, der sich an das Badezimmer des Hauses anschließt. Also das ist eine Art Speisekammer, die quasi nicht auf den ersten Blick zu sehen ist. Die liegt hinter dem Badezimmer und da ist auch eine Tür davor.
Man muss also durch das Badezimmer durchgehen, um zu dieser Kammer zu gelangen?
Genau so ist es. Und in dieser Kammer steckt die vermeintliche Tatwaffe in einem Messerblock. Und an dem Messer werden Blutanhaftungen gefunden, sodass man davon ausgehen kann, dass es sich dabei um die Tatwaffe handelt.
Wurden denn auch Fingerabdrücke an dem Messer entdeckt?
Es wurden DNA-Spuren gefunden. Soweit ich weiß, wurden keine Fingerabdrücke gefunden, aber es wurden DNA-Spuren gefunden.
Und von wem?
Es war nicht die DNA der Tochter, es wurden DNA-Spuren der Mutter gefunden und Fragmente des DNA-Profils eines Mannes.
Von dem wir nicht Näheres wissen. Also
davon wissen wir nichts Näheres. Und es ist auch offensichtlich, soweit ich es bislang herausfinden konnte, nur ein Fragment, eben keine komplette DNA-Spur.
Anke W. ist ja derweil bei der Polizei zur Befragung, während diese Entdeckungen am Tatort gemacht werden. Was bedeutet das für die Beamten? Ändern Sie nochmal Ihre Sicht auf den Fall?
Mit dem Auffinden der Tatwaffe erhärtet sich der Verdacht der Ermittler gegen die Tochter. Die Tochter wird ab dem Zeitpunkt nicht mehr als Zeugin vernommen, sondern als Tatverdächtige. Sie wird auch an dem Tag noch in Untersuchungshaft genommen und dem Haftrichter vorgeführt. Und dort bleibt sie auch bis Prozessbeginn. Grund dafür ist, dass die Ermittler keinerlei Einbruchsspuren finden. Sie gehen davon aus, dass im Haus nichts gestohlen wurde. Und sie gehen davon aus, dass die Tatsache, dass die Tatwaffe so versteckt war, eigentlich nur die Tochter als Täterin in Frage kommt.
Weil sie sich im Haus auskennt und weiß, wo diese Speisekammer ist und es eben auch keine Einbruchsspuren gibt, die auf einen anderen Täter hindeuten würden.
Genau so ist es. Man muss sich vorstellen, dass es sich dabei um ein kleines, sehr verwinkeltes Haus handelt. Die Mutter war eine leidenschaftliche Sammlerin. Sie war viel auf Flohmärkten unterwegs. Das Haus ist vollgestellt, möchte es mal salopp sagen. Also es gibt viele Figürchen, es gibt viele Tischchen, es ist sehr eng und die Ermittler gehen davon aus, dass wenn sich ein Fremder dort zurechtfinden müsste in der Nacht, dass er Dinge umgestoßen hätte, dass er auf diese Speisekammer, wo das vermeintliche Tatmesser gefunden wurde, nicht gestoßen wäre, es sei denn, er wusste, dass es da ist.
Mhm. Jetzt ist es allerdings so, dass Anke W. beteuert, dass sie das nicht getan hat, dass sie ihre Mutter nicht umgebracht hat. Und das ist ja auch dann, wir können ja schon mal vorgreifen, bis heute so.
Ja, genau, das ist bis heute so. Sie hat sich bei der Vernehmung durch die Polizei dazu geäußert, dass sie mit der Tat nichts zu tun hat, dass sie geschlafen hat, dass sie nichts mitbekommen hat und dass sie mit dem Fall überhaupt nichts zu tun hat. Und auf ihrer Unschuld beharrt Anke W. bis heute.
Wenn die Polizei Anke W. nun aber gleich in Untersuchungshaft gesteckt hat, dann müssten die Ermittler doch zumindest starke Indizien dafür haben, dass Anke W. die Tat begangen hat. Also was hatte die Polizei zu dem Zeitpunkt dann gegen sie in der Hand?
Zu diesem Zeitpunkt hatte die Polizei meiner Meinung nach noch relativ wenig in der Hand. Der Verdacht gegen die Tochter stützte sich vor allem auf Indizien. Die Ermittler sind, wie gesagt, davon ausgegangen, dass niemand eingebrochen ist. Also kann auch niemand anders das Haus betreten haben. Das heißt, als Tatverdächtige kommt nur die Tochter in Frage. Die Ermittler sind auch davon ausgegangen, dass nichts gestohlen wurde. Und der Auffindeort des Messers sprach eben auch dafür, dass es sich um einen Täter handelt, der sich im Haus ausgekannt haben muss.
Anke W. sagt dann ja aber, dass doch etwas gestohlen wurde.
Ja, gemeinsam mit ihrer Mutter hat sie sich offenbar auf diesen Flohmarktbesuch vorbereitet. Ich weiß jetzt nicht, ob das ganze Geld dafür eingeplant war, aber es sollen am Tag vor der Tat soll die Mutter 1.000 Euro abgehoben haben. Und diese 1.000 Euro sind seit dem Tattag verschwunden.
Und zudem war ja auch laut Anke W. eine Tür unverschlossen, durch die der Täter hätte eindringen können, so sagt sie es zumindest.
Ja, das ist eine Tür, die in den Garten des Hauses führt. Und die Ermittler gehen davon aus, dass Anke W. die Tür auf ihrem Weg zum Arzt offen gelassen hat. Anke W. sagt später, dass die Tür offenbar die ganze Nacht offen gestanden habe.
Mhm. Jetzt spielt aber auch die Art und Weise, wie die Tat ausgeführt wurde, für die Polizei eine Rolle. Wir hatten ja vorhin schon gesagt, dass die Frau mit 47 Messerstichen getötet wurde.
Was genau? Das ist natürlich auch mehr als notwendig, wenn man einfach nur vorhätte, das Leben von der Person zu beenden.
Genau. Was genau schließt die Polizei daraus?
Das ist genau der Punkt. Wenn man jemand beispielsweise mit 20 Messerstichen tötet, dann gehe ich schon mal davon aus, dass die Person tot ist. Also sprich, die 20, 27 Stiche mehr deuten eigentlich darauf hin, dass ich eine persönliche Beziehung zu dem Opfer habe, weil die Kriminalpsychologen sprechen da von einem Übertöten. Das heißt, es wird mehr Gewalt angewendet, als notwendig ist, um die Person umzubringen. Und das spricht meistens dafür, dass zwischen Täter und Opfer eine persönliche Beziehung besteht.
Was ja bei unserem Fall jetzt hier so ist, ist Mutter und Tochter. Und es gab tatsächlich auch einen Konflikt zwischen den beiden.
Die Polizei stößt in ihren Vernehmungen auf ein Motiv. Es geht um einen Erbschaftsstreit, der Mutter und Tochter seit ein paar Monaten beschäftigt haben soll. Dem Vernehmen nach waren die beiden am Tag vor der Tat auch bei einem Anwalt. Und das soll das Verhältnis zwischen den beiden nachhaltig gestört haben.
Was war das denn für ein konkreter Erbschaftsstreit? Um was ging es denn dabei?
Da ging es um ein Haus. Und zwar hat die Schwester des Opfers, also die Schwester von Martina H., die verstorben war, das Haus nicht wie erwartet an die Tochter vererbt, also an die später Verurteilte Anke W., sondern an einen Nachbarn. Und das soll die Mutter ihrer Tochter zum Vorwurf gemacht haben.
Und warum an die Nachbarn?
Die haben sich wohl um sie gekümmert. Und das hatte die Tante eigentlich von Anke W. erwartet. Zeugenaussagen haben später ergeben im Zuge des Prozesses, dass die Tante in dem Fall erwartet hat, dass Anke W. ihren Job aufgibt, zurück in den kleinen Ort, in den Landkreis Main-Spessart zieht und sich Vollzeit um sie kümmert. Und das hat Anke W. abgelehnt, was man ja auch verstehen kann. Und daraufhin soll die Tante so verärgert gewesen sein, dass sie das Haus den Nachbarn vererbt hat.
Und Anke W. aus dem Testament gestrichen hat. Und das hat dann wiederum die Mutter die getötete Mutter ihrer eigenen Tochter zum Vorwurf gemacht, dass das so abgelaufen ist.
So haben es Zeugen vor Gericht ausgesagt, ja.
Was der Mutter ja im Prinzip völlig egal sein kann, weil es geht ja darum, dass den Besitz der Tochter dann im Endeffekt.
Ja, nur so halb, denn bei dem Anwesen handelt es sich um das ehemalige Elternhaus der Mutter.
Also sind da auch noch Emotionen im Spiel?
Genau, deswegen konnte die Mutter wahrscheinlich auch nicht so recht loslassen, weil ihr das Ganze sehr am Herzen lag.
Und das ist wiederum, dieses Haus befindet sich auch wiederum im Umgriff des Hauses der Mutter, also wo sich das Verbrechen dann auch zugetragen hat.
Genau, das befindet sich in der Nähe des Tatorts.
Und es gab ja aber auch noch einen zweiten, häufiger wiederkehrenden Streitpunkt zwischen den beiden.
Ja, und zwar geht es dabei um den Verlobten von Anke W. Der ist italienischer Staatsbürger und arbeitslos, soweit ich mich erinnern kann, zu dem damaligen Zeitpunkt. Und die Mutter soll der Tochter immer wieder zum Vorwurf gemacht haben, dass der italienische Staatsbürger nicht standesgemäß sei. Er würde sie nur ausnutzen und dem Vernehmen nach wollte sie ihn auch nicht gerne im Haus haben. Und sie hat auch wahrscheinlich so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass er die Tochter ihr wegnimmt, dass er mehr Zeit quasi von der Tochter beansprucht, die sie dann wiederum nicht mit der Mutter verbringt.
Sie war also sehr fordernd, hat erwartet, dass ihre Tochter sich eigentlich zweimal die Woche wahrscheinlich um sie kümmert. Sie war ja auch oft da, aber anscheinend nicht genug.
So schildern es die Zeugen. Offensichtlich haben sich Mutter und Tochter wechselseitig übereinander beschwert. Die Tochter bei Freunden in Briefen, die Mutter bei Nachbarn, bei Bekannten, also wie das halt so ist.
Wir hatten ja eben schon kurz angesprochen, kurz vor der Tat gab es dann auch noch einen Besuch beim Anwalt, der die Spannungen zwischen Anke W. und ihrer Mutter noch mal ein bisschen erhöht hat. Worum genau ging es denn da?
Ja, im weitesten Sinne ging es nochmal um dieses vererbte Haus beziehungsweise um einen Keller, der mit dieser Erbschaftsmaterie zu tun hatte. Offensichtlich, so wird es später in der Anklage deutlich, hatte der Anwalt den Mutter und Tochter wohl gesagt, dass er nicht glaubt, dass die beiden Frauen mit ihrem Ansinnen viel Aussicht auf Erfolg haben.
Also haben sie keine guten Nachrichten gekriegt
sie
an dem Tag?
An dem Tag keine guten Nachrichten gekriegt.
Und das hat dann das sprichwörtliche Fass quasi zum Überlaufen gebracht, laut der Ermittler damals.
Ja, das und ein Bild, das Anke W. am Tatabend von der Wand geworfen haben soll. So zumindest rekonstruieren die Ermittler den Abend. Sie gehen davon aus, dass es Diskussionen gegeben hat, eben wegen dieses Anwaltsbesuchs im Nachgang. Und Anke soll an dem Abend dann noch, beziehungsweise nein, nicht soll, sie sagt selber später in ihrer Vernehmung, dass sie an dem Abend ein Bild von der Wand geworfen hat.
Absichtlich oder aus Versehen?
Aus Versehen. Und die Scherben dann entsorgt hat. Und für die Ermittler ist das sozusagen der Auslöser, der den Streit
weiter entfacht hat oder eskalieren lassen. Ja.
Weil die Mutter darauf dann wahrscheinlich wütend reagierte?
Genau, davon gehen die Ermittler aus. Die gehen davon aus, dass das zu weiteren Diskussionen, zu weiteren Streits geführt hat.
Und dass wiederum dann dadurch die Wut von Anke B. entfacht wurde gegen ihre Mutter. Okay, das ist jetzt aber die Art, wie die Polizei die Tat rekonstruiert. Anke W. selbst hat sich ja aber auch dazu geäußert.
Ja, also das sind wiederum die Details des Puzzles, eben wie sieht die Polizei den Tathergang bzw. die Eskalation zwischen den beiden Frauen vorgestellt hat. Anke W. hat bei der Polizei ihre Aussage gemacht, hat dort ihre Unschuld immer wieder beteuert. Sie hat auch gesagt, dass sie dieses Testament nicht anfechten wollte, dass es keinen Streit wegen des Bildes gegeben habe, dass die Mutter ihren Freund nicht so fürchterlich fand, wie es von Zeugen dargestellt wurde. Solche Dinge hat sie gesagt und sie hat auch immer wieder, auch aus dem Gefängnis heraus, betont, dass sie ein wirklich sehr gutes Verhältnis zu ihrer Mutter hatte.
Du hast jetzt gerade nochmal die Zeugen erwähnt. Was waren das denn eigentlich sonst so für Zeugen, die ausgesagt haben, dass sie nicht so ein gutes Verhältnis zu ihrer Mutter gehabt haben soll?
Ja, das waren Freunde, das waren Bekannte aus dem Ort, aber auch aus dem Kollegium. Die Tochter ist ja Lehrerin. Und sie hat sich in Briefen geäußert. Sie hat zum Beispiel, soll in einem Brief geschrieben haben, dass die Besuche bei einer Mutter der blanke Horror seien und dass sie sich dort langweilen würde und dass ihre Mutter zu viel von ihr erwarten würde. Solche Dinge.
Also sie war es quasi leid, dass die Mutter sich in ihr Leben einmischte und das hat die Polizei dahin geführt, dass sie aus Frust getötet hat.
Davon gehen die Ermittler aus, ja.
Anke W. ist er dann in Untersuchungshaft gekommen und ungefähr ein Jahr später kam es zum Prozess. Wie lautete da denn die Anklage?
Ja, die Anklage lautete auf Mord aus Heimtücke, weil die Obduktion ergeben hat, dass Martina H. im Schlaf umgebracht wurde. Es gab keinerlei Abwehrspuren. Die Stiche, die Frau empfangen hat, die sind ihr liegend beigebracht worden. Also es ist davon auszugehen, dass die Frau geschlafen hat.
Und es war ja, sag ich mal, eine sehr groß angelegte Verhandlung.
Ja, wir reden von 36 Verhandlungstagen und 63 Zeugen, die vernommen wurden. Manche davon auch mehrfach.
Und du hast ja eben schon gesagt, dass die Zeugen von diesen Briefen berichtet haben. Haben sie auch was über Anke W.'s Charakter gesagt?
Ja, sie wird von ihren Kollegen als nett, freundlich, hilfsbereit beschrieben. Aber es kommt eben auch das schlechte Verhältnis zwischen Mutter und Tochter immer wieder zur Sprache.
Das sind jetzt nun alles Indizien. Objektive Beweise dafür, dass Anke W. ihre Mutter umgebracht hat, werden doch aber auch dann nicht vor Gericht vorgelegt, oder?
Nein, das ist richtig. Es ist ein reiner Indizienprozess. Das heißt, das Gericht stützt sich auf Gutachten, auf Zeugenaussagen und auf Spuren, die Ermittler gesichert haben. Und man kann an der Stelle schon sagen, dass auf der Kleidung von Anke W. keine DNA-Spuren von ihrer Mutter gefunden wurden. Sie hatte auch keine DNA-Spuren der Mutter unter ihren Fingernägeln, wovon man vielleicht ausgehen würde, wenn man 47 Mal auf jemanden einsticht. Es gibt auch keinerlei anderweitige Faserübertragung zwischen dem Opfer und der Angeklagten.
Und trotzdem kam das Gericht am Schluss dazu, zu der Entscheidung, Anke W. zu verurteilen.
Das ist so, ja. Also es gab eben auch keine wirklich stichhaltigen Beweise, die sie entlastet haben. Und der Vorsitzende Richter sagte zu ihr, sie wissen, dass sie ihre Mutter eine Woche vor ihrem 80. Geburtstag bestialisch abgestochen haben. Anke W. hat damals nur den Kopf geschüttelt, als sie das Urteil gehört hat.
Was war denn das Urteil?
Das Urteil war lebenslänglich. Das bedeutet in dem Fall mindestens 15 Jahre Haft. Nach 15 Jahren kann die Strafe zur Bewährung ausgesetzt werden.
Das ist aber nicht das Ende der Geschichte. Und Anke W. besteht weiterhin darauf, dass sie unschuldig ist.
Ja, das ist so. Anke W. und ihre Anwälte gehen in Revision.
Und damit hat auch der Richter schon gerechnet, tatsächlich in der Verhandlung.
Ja, genau. Der Richter sagte auch direkt, sie glauben, sie haben genügend Revisionsgründe gesammelt. Und er geht aber auch davon aus, dass die Revision abgewiesen wird. Denn er sagt auch, aber das haben viele andere auch schon gedacht.
Das ist jetzt ja nicht so ganz alltäglich, dass ein Richter sowas sagt. Das hat auch ein bisschen was mit den Anwälten von Anke W. zu tun. Was steckt dahinter?
Ja, also den Anwälten wurde von den Richtern und auch von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, den Prozess zu verschleppen. Also sie haben wohl sehr, sehr viele Anträge gestellt, unter anderem auch Befangenheitsanträge gegen den Richter, weil er Prozessverhandlungstage angesetzt hat, ohne dabei angeblich Rücksicht auf die Verteidigung zu nehmen. Ja, also die einzelnen Parteien haben sich wohl nicht so ganz verstanden.
Mhm. Und hatten Sie denn dann letztlich dann Erfolg mit der Revision?
Nein, die Revision wurde im September 2004 abgelehnt. Und auch eine Verfassungsbeschwerde gegen das Urteil ist gescheitert.
Anke W. muss also für mindestens 15 Jahre ins Gefängnis. Aber sie hört auch jetzt nicht auf, gegen das Urteil anzukämpfen und behauptet weiterhin, sie sei unschuldig.
Ja, das ist so. Anke W. hat einen Unterstützerkreis, zu dem ihr Verlobter zählt und Freunde, ehemalige Schülerinnen, die versuchen, gemeinsam mit ihr eine Wiederaufnahme des Verfahrens zu erwirken. Aber dazu braucht es neue, entlastende Beweise.
Und wie ist sie da dann vorgegangen?
Sie hat sich an Experten gewandt, unter anderem an den Kriminalbiologen Dr. Marc Benecke, den man ja aus Film und Fernsehen kennt.
Und sie bat ihn dann, sich den Fall nochmal genau anzugucken.
Genau.
Er hat sich der Sache dann ja auch tatsächlich angenommen.
Also die Unterstützergruppe von Anke W. hat ihm Zugang zu dem Haus verschafft und hat dort den Angriff auf die Mutter von Anke W. nochmal nachgestellt.
Ihr wollt Teil unseres True Crime Podcasts werden? Wir suchen Unterstützung für unser Projekt. Präsentiert euer Unternehmen im Podcast und erreicht tausende junger Hörerinnen und Hörer in der Region. Für weitere Infos schreibt an werben@meinpost.de.
Genau, wir konnten uns nochmal mit ihm dazu unterhalten. Und als erstes haben wir ihn eher mal allgemein gefragt, ob er dann öfters mal im Auftrag von Gefängnisinsassen Untersuchungen anstellt.
Ja, also grundsätzlich bin ich als öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger verpflichtet, Aufträge von allen anzunehmen. Und wir bei uns im Labor finden es auch alle sehr, sehr spannend, das aus allen Fällen nachzuverfolgen, wo es dann irgendwem unter den Nägeln brennt, ob es jetzt irgendwie ein Landeskriminalamt in einem benachbarten Land ist oder Angehörige von Knackis oder die Verurteilten selber oder auch manchmal sind das auch sogenannte Dritte, also andere Leute, die dann Interesse entwickeln und dann, wenn die entsprechenden Berechtigungen dafür erhalten, von den Leuten, die da betroffen sind, wer auch immer das jetzt ist, Angehörige der Verstorbenen oder Leute, die im Knast sitzen und dergleichen, die müssen natürlich alle berechtigt werden rechtlich. Aber wenn die das machen, dann untersuchen wir eigentlich viel für Privatleute, weil wir sind ja die letzte Tankstelle vor der Autobahn sozusagen. Also nach uns kommt nichts mehr. Ne? Und deswegen landen sehr viele Privatfälle bei uns, ja.
Dass Benecke und sein Team das Haus untersuchten, war ja 6 Jahre nach der Tat. Wir wollten deshalb von ihm wissen, ob es selten ist, dass nach so langer Zeit ein Tatort noch so gut erhalten ist.
Ja, es ist relativ ungewöhnlich, dass das Haus ungefähr noch so aussieht wie am Tag des Verbrechens, wobei hier jemand aufgeräumt hat. Das war auch das, was wir zum Glück bei der ersten Besichtigung schon gesehen haben. Da waren also einige Sachen so gerade hingestellt, die eigentlich umgekippt hätten sein müssen. Kaffeetassen waren weg, die hatte aber die Polizei mitgenommen, um zu gucken, ob Gift drin ist. Die Blutspuren waren zum Glück noch da. Das Landeskriminalamt hat netterweise die Schlösser, die Türschlösser, die sie auseinandergebaut haben, uns zur Verfügung gestellt und auch die gesamte Bettwäsche von der toten Frau, in der die sozusagen, also ich sage jetzt mal flapsig, eingewickelt war oder in der sie halt lag auf der Couch in der Küche. Und das war schon sehr, sehr gut. Und ach so, und wir hatten Berge von Akten auch noch bekommen. Also da muss ich sagen, das war eigentlich ein Glücksfall, weil dass der Fundort überhaupt verändert wird, das ist jetzt eigentlich nicht so ungewöhnlich, weil normalerweise sind es halt die Rettungssanitäterin oder so. Also irgendeiner verändert immer den Fundort. Aber es ist insofern trotzdem sehr ungewöhnlich, weil natürlich, wenn du lebenslang kassierst, dann gehst du eigentlich natürlich hin und veräußerst jetzt die Sachen, von denen du eigentlich ausgehen kannst, dass die runterrocken. Ne? Also dieses Häuschen, das war ja dann auch feucht und irgendwie nicht bewohnt. Sie hat das nicht vermietet. Es standen sehr viele Gegenstände drin, die die verurteilte Person vielleicht auch noch gerne, weiß ich nicht, später gehabt hätte oder so. Also das war ja von oben bis unten voller Figürchen und verschiedene Materialien. Ein ganzes Rokoko-Zimmer war da so eingerichtet, so ein winziges Zimmer und vieles mehr. Also die hatten alles 10, 20, 30-fach hatten die da in der Wohnung und oder in diesem Häuschen. Und das ist wirklich sehr, sehr ungewöhnlich, dann nicht zu sagen, okay, also ich sehe es jetzt ein, ich habe verloren rechtlich, ich werde jetzt meine ganze Energie dafür einsetzen, hier rauszukommen und danach muss ich ein neues Leben anfangen. Also in dieses Dorf kann ich eh nicht mehr zurück, aus sozialen Gründen vielleicht. Aber diesen Schritt hat die Verurteilte halt nie gemacht.
Ja, Silke, wie du auch schon erwähnt hast, war es auf jeden Fall ein großer Vorteil für das Team von Benecke, dass das Haus noch nahezu so aussah wie zum Tatzeitpunkt. Und er hat uns dann auch geschildert, was ihm und seinem Team besonders wichtig war bei der Untersuchung des Tatorts.
Für uns war das wichtig, dass wir vor Ort einfach mal prüfen, ob die Grundannahme, die der Verurteilung einfach, ohne dass das irgendjemand gemerkt hat, eben zugrunde lag, also eben eine Grundannahme, nämlich, dass der Ablauf überhaupt so stattgefunden haben kann, wie es im Urteil steht, ob das überhaupt geht. Weil im Urteil hat man gesagt, ja, natürlich kann in einem geschlossenen Raum die Tochter eine Etage runtergehen. Da gibt es auch keinerlei irgendwie größere Türen oder sonst irgendwas, sondern das ist halt ein ganz kleines, enges Häuschen. Dann geht die runter, geht zum Sofa, auf dem die Mutter schläft, in der Bettwäsche, die da immer liegt, und ersticht die. Also wo soll da das Problem sein? Und deswegen haben wir dann einfach mal auf der echten Couch mit der echten Bettwäsche, mit echtem Blut, einen echten Dummy dahingelegt und haben mal geguckt, ob man sowohl vom Winkel her, aus dem man da zwangsweise kommen muss, ohne alles umzuschmeißen, also da war so ein Tisch mit lauter Kram drauf und noch ein Tisch mit lauter Kram drauf und wirklich, du kannst dir das nicht vorstellen, wie voll das da war. Also das hätte auf jeden Fall auch poltern müssen, weil das auch teilweise schwere Gegenstände waren, so eine schwere Messingvase, auf der wir auch Blut gefunden haben, was vorher keinem aufgefallen ist und die offenbar als Keule benutzt worden war. Und wir sind dann sehr schnell zu dem Eindruck gekommen, dass die tote Frau, bevor sie dann gestorben ist, sich einfach gar nicht groß gewehrt hat, aber vielleicht nicht deswegen, weil sie das nicht wollte, weil sie schreckensstarre war, sondern weil es vielleicht gar nicht ging, weil der erste Schlag direkt gegen ihren Kopf geführt wurde, sie dann ohnmächtig war und der Täter oder die Täterin dann eben darauf einstechen konnte, ohne dass noch groß was passiert ist im Sinne eines Kampfes, Herumwirbelns oder Polterns. Und das Zweite, was wir dabei gesehen haben, ist, dass unsere verurteilte Person, die dann auch unsere Klientin war, eine Irrsinnskraft entwickelt haben müsste, so als ob du zum Beispiel jetzt meinetwegen Speed genommen hättest oder irgendein Aufputschmittel, was also weit und breit nicht zur Verfügung stand für die betreffende Person, weil das Sofa hat nachgegeben, die Bettwäsche hat nachgegeben, der Stich ging durch die Bettwäsche, das haben wir auch gesehen an der echten Bettwäsche. Und so kam es auch, dass keine Blutspuren da waren, keine großen Spritzer, zumindest keine, die wir dann noch sehen konnten. Und es ist auch rein körperlich nicht möglich, die Tat so durchzuführen. Also wir konnten dann durch sagen wir mal, eine kindliche, vorannahmenfreie Nachstellung zeigen, dass das räumlich und körperlich eigentlich überhaupt nicht möglich war, das Delikt. Und das war natürlich sehr überraschend, weil diese Grundannahme hat nun, abgesehen von allem anderen, was wir da gemacht haben, überhaupt gar keiner mehr in Frage gestellt. Also niemand hat in Frage gestellt, dass das Delikt so möglich ist. Ne, sondern man hat dann halt nur gesagt, ja, der Raum war geschlossen und dann war die das halt und die hat sich halt gezankt mit ihrer Mutter und so. Aber dass das gar nicht so geht, das wurde nie geprüft. Ganz zu schweigen von der Abwesenheit von allen anderen spurentechnischen Methoden, die eben nicht angewendet wurden.
Wir haben also gehört, dass Marc Benecke mehr als skeptisch ist, ob die Tat wirklich so stattgefunden haben kann, wie das von den Ermittlern damals angenommen worden ist.
Nadine, uns liegt ja auch ein Fachartikel zu diesem Fall vor, den Dr. Benecke und seine Kollegin verfasst haben. Und daran schildern sie, welche Experimente sie durchgeführt haben und was sie sonst noch im Haus entdeckt haben. Was sind denn so die spannendsten Erkenntnisse?
Ja, also das sind so ein bisschen zwei verschiedene Sachen. Zum einen haben die Studenten und Marc Benecke Experimente durchgeführt. Die haben überprüft, ob es überhaupt möglich ist, dass die Tat so stattgefunden hat, wie das Gericht es angenommen hat. Sie haben auch überprüft, ob sich noch Blutanhaftungen an Gegenständen und an Wänden oder an Dingen, die sich noch im Haus finden lassen. Und sie haben das Haus auf Einbruchspuren hin untersucht, weil wir erinnern uns ja, ist davon ausgegangen, dass niemand in das Haus eingebrochen ist. Und Marc Benecke und sein Team haben an einer Kellertür Spuren gefunden, die darauf hindeuten, dass möglicherweise ein Einbruch stattgefunden hat.
Ja, und noch dazu, was ihm ja, glaube ich, ganz wichtig ist, dass er ja auch sagt, in dem Urteil ist man ja davon, aber ein zentraler Punkt auch, dass man davon ausgegangen ist, ja, niemand anders kann sich irgendwie Zugang zu dem Haus verschafft haben, also es war quasi so ein geschlossener Raum, aber er hat ja dann auch nochmal geschildert, dass quasi es dann letzten Endes doch einige Eingänge gegeben hätte zu dem Raum.
Ja, genau, vor allem über diese Kellertür, weil diese Kellertür führt nämlich über eine Luke direkt in den Wohnraum, in dem die Mutter dann auch getötet wurde. Von daher kann man nicht davon ausgehen, dass es sich um einen geschlossenen Raum gehandelt hat an der Stelle. Und auch die Blutspuren, die entdeckt wurden, die zum Beispiel an einem, also Blutspuren kann man in dem Fall noch nicht sagen. Wir sprechen, oder auch Dr. Marc Benecke spricht von rötlich-braunen Anhaftungen, weil man das Ganze erst untersuchen müsste. Man geht aber davon aus, dass es sich um Blut handeln könnte. Und solche rötlich-braunen Anhaftungen wurden zum Beispiel an einem Handschuh gefunden, der in der Nähe des Opfers lag. Auch wurden die an Lichtschaltern, an einer Vase gefunden und an der Türklinke.
Dazu muss man vielleicht sagen, der Grund, dass diese rötlich-braunen Anhaftungen nicht näher untersucht wurden, hängt auch so ein bisschen mit der Finanzierung zusammen. Das hat Benecke mir so erklärt, dass das so ein stufenweises Verfahren ist. Also sie führen erste Untersuchungen durch und sagen dann, okay, wenn wir jetzt da weitere Untersuchungen durchführen sollen, dann bräuchten wir nochmal auch zusätzlich Geld dafür. Also so finanzieren die sich ja auch. Und da war dann aber an der Stelle einfach auch aus dem Unterstützerkreis wohl nichts mehr gehört danach.
Ja, genau. Ich meine, solche Dinge kosten sehr viel Geld und solche Untersuchungen auch erst recht. Und irgendwann sind die finanziellen Mittel auch erschöpft.
Wir haben Benecke auch gefragt, was seine Untersuchungen an Hinweisen auf andere Täter zutage gefördert hat.
Naja, also das Hauptproblem, spurenkundlich, ist natürlich, dass überhaupt keine Spuren von der Tochter direkt mit dem Delikt in Verbindung stehen. Also weder hat die Tochter Verletzungen, die gesehen wurden. Und normalerweise, wenn du 50 Mal oder dutzende Male durch die Rippen auf den Brustkorb einer Person einstichst, dann bleibt das Messer normalerweise stecken. Und das ist ja ein Messer, was keine so eine, wie soll man sagen, wie bei so einem Mittelalterschwert so ein Steg dazwischen hat, sodass du nicht durchrutschen kannst. Und da hätte die sich eigentlich verletzen müssen. Also ich habe zumindest das schon bei vielen Delikten gesehen, dass die Menschen sich dann verletzen, wenn die da also außer Sinnen sozusagen auf jemanden einstechen, weil das Messer einfach unerwartet irgendwo stecken bleibt, meistens im Knochen. Und dann rutschen die durch, schneiden sich. Das war nicht der Fall. Dann haben wir noch Handschuhe gefunden, die auch eben Gewebezerreißungen hatten und mögliche Blutantragungen dran. Das spricht jetzt nicht unbedingt für einen anderen Täter, das könnte natürlich auch jetzt unsere verurteilte Person gewesen sein. Aber das größere Problem ist eigentlich, ach so, und am Tatmesser ist auch keine Erbsubstanz von der Tochter, die verurteilt wurde. Aber das Problem ist eher andersrum. Es gibt überhaupt keinen Hinweis darauf, dass die Tochter das war. Das ist das Problem. Also die Verurteilung ist erfolgt, ohne dass es spurenkundliche Hinweise auf die Tochter gab. Also es ist gerade umgekehrt. Es geht gar nicht unbedingt um die Hinweise auf andere Personen. Das ist natürlich kriminalistisch immer sehr interessant. Aber ich frage mich, warum man das alleinige Augenmerk so auf die Tochter gesetzt hat, ohne dass es spurenkundliche Informationen gab, die sie mit der Tat in Verbindung bringen.
Wir hatten vorhin schon erwähnt, dass es an den Kosten gescheitert ist, dass dann keine weiteren Untersuchungen stattgefunden hat. Wobei Benecke im Gespräch uns sogar gesagt hat, dass er darüber hinweggesehen hätte, beziehungsweise selbst dann auch noch weitere Untersuchungen durchgeführt hat. Es kommt aber noch ein weiteres Dilemma dazu und das erklärt er wie folgt.
Das große Problem an der Sache ist, wir haben ja keine Vergleichs-DNA. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich hingehen und müssten, was wir nicht dürfen, die Erbsubstanz von anderen Personen jetzt mit dem vergleichen, was wir da an unseren noch vorhandenen Spuren eventuell sehen oder nicht sehen. Und das ist halt absolut verboten. Also das verbotenste Verboten, was es nur gibt. Das heißt, das ist eine, ja, das ist noch nicht mal eine Zwickmühle, sondern das ist ein echter Deadlock. Also das geht jetzt einfach nicht weiter. Wenn da staatsanwaltschaftlich oder polizeilich oder von einem Innocence Project, was es in Deutschland nicht gibt, irgendwie Druck aufgebaut würde, dann wäre das okay. Aber kein Podcast dieser Erde hat jemals in Deutschland auch nur einen Millimeter bewegt, obwohl die viele Podcaster, Podcasterinnen das glauben. Aber rechtlich tut sich da eigentlich nichts. Das ist ganz anders in den USA beispielsweise, wo diese True Crime Podcasts und Innocence Projects dann eben auch rechtliche Wirksamkeit erlangen. Die haben aber auch ein anderes Rechtssystem. Also deswegen, ja, wir haben noch Spuren, ja, wir typisieren auch weiter. Aber wir dürfen halt mit niemandem vergleichen und von niemandem Erbsubstanz nehmen.
Abschließend wollen wir noch mal wissen, welches Szenario für Mark Benecke wahrscheinlicher ist, dass Anke W. es war oder dass sie es nicht war.
In diesem Fall ist die Sache wirklich klar, spurenkundlich. Da brauchst du gar nicht irgendwie gewichten oder Abwägungen treffen. Es gibt keine Spuren, die die verurteilte Frau mit der Tat in Verbindung bringen. Ende. Und jetzt ist das natürlich so, dass das häufig der Fall ist, dass du polizeilicherseits dann sagst, ja, ja, ist ja gut, es gibt keine biologischen Spuren, ja, kein Sperma, kein Speichel, keine Haare und so weiter, ist ja gut, keine Fingernägel und sonstiges. Aber wir haben Handymassendaten und wir haben noch ganz viele andere Informationen, die natürlich dann auch als Spuren gelten vor Gericht. Oder wir haben Zeugenaussagen. Das ist, finde ich persönlich, natürlich nicht so gut, weil ich Zeugen und Zeuginnen natürlich keine Silbe glaube jemals, aber gut, zum Glück bin ich halt eben auch Naturwissenschaftler und muss mich auch nicht dann auf Zeugenaussagen und Zeuginnenaussagen verlassen. Aber in dem Fall ist ja sogar den beteiligten Menschen, ich möchte da jetzt nicht die einzelnen Leute alle aufzählen, die ja teilweise dann auch darüber in Pension, also in Ruhestand gegangen sind und so weiter, selbst die haben ja Zweifel an ihrer eigenen Arbeit geäußert, ne? Also selbst auf der polizeilich-staatsanwaltschaftlichen Seite hat das einigen direkt Beteiligten dann doch am Ende des Tages ein bisschen im Magen gelegen, weil sie vielleicht gesehen haben, dass es nicht einen einzigen Hinweis darauf gibt, dass die Frau das war. Außer dieses fantastische Märchen, dass die Wohnung geschlossen war. Man muss die Wohnung gesehen haben. Man muss wirklich da mal langgelaufen sein. Ich habe wirklich, das ist wörtlich so zu verstehen, wie ich es jetzt sage, ich habe noch nie in meinem Leben einen Tatort gesehen in einer Wohnung und in einem Haus, in dem es so viele Zugänge gab und wo auch noch die Metallhintertür Aufbruchsspuren aufwies. Wir nennen das Urteilsprosa, ja, also ein derartiges Märchen von Urteil habe ich in meinem Leben wirklich in Deutschland noch nicht gelesen, sagen wir mal in der Neuzeit. Also ich rede jetzt natürlich nicht in der Zeit, bevor bestimmte Laboruntersuchungstechniken da waren. Aber das geht mich halt nichts an, weil ich bin halt der vereidigte Sachverständige für biologische Spuren, deswegen geht mich der rechtliche, polizeiliche und sonstige Teil nichts an. Aber dieser Fall hat auch die Menschen weiter verfolgt, die dafür gesorgt haben, dass die verurteilte Person verurteilt wurde.
So, also das hörte sich jetzt schon recht deutlich an. Also es gibt keine, aus Benekes Sicht, keine objektiven Spuren dafür, dass Anke W. Dieses Verbrechen tatsächlich begangen hat. In dem Fachartikel, den er geschrieben hat, schließt er es trotzdem auch nicht komplett aus, dass es natürlich trotzdem sein könnte, aber es gibt eben, sag ich mal, aus seiner eher naturwissenschaftlichen Betrachtungsweise gibt es keinen Hinweis darauf.
Und er hat sogar einige Hinweise darauf gefunden, die gegen Anke W. als Täterin sprechen könnten. Das ändert jedoch erstmal nichts daran, dass Anke W. weiter im Gefängnis bleibt. Diese Untersuchungen von Dr. Mark Benecke führen nicht dazu, dass der Fall noch einmal von den Behörden angefasst wird. Und der Unterstützerkreis von Anke W. kommt dann auch noch auf einen anderen Experten zu. Und zwar war das Axel Petermann. Er ist Kriminologe aus Bremen, war lange bei der Kripo in Bremen als Ermittler und ist nun in seinem Ruhestand als freiberuflicher Fallanalytiker und Autor tätig. In seinem neuen Buch Im Auftrag der Toten, das im September herausgekommen ist, beschreibt er drei Verbrechen, die er als Fallanalytiker untersucht hat. Häufig wird er dafür von Unterstützerinnen oder Angehörigen von Verurteilten kontaktiert, die glauben, dass jemand zu Unrecht im Gefängnis sitzt. In diesem Fall war es eine ehemalige Schülerin von Anke W., die Axel Petermann kontaktiert hat. Und auf ihr Geheißen ist er dann auch in den kleinen Ort im Landkreis Mainz-Bessart gefahren. Wir haben ihn im Interview zunächst gefragt, wie seine Arbeit dort vor Ort aussah.
Ich habe mir die Spuren genau angesehen. Ich hatte ja meine Akte dabei, die Fotos, die Originalsituation somit und habe dann nachgestellt, das Verbrechen hatte sich ja in der Küche zugetragen. Also habe ich dann eine Puppe mir besorgt und die Puppe spielte dann das Opfer. Und dann habe ich angefangen zu rekonstruieren, habe mir dann vorgestellt, wie sind die Örtlichkeiten, wie kommt man als Fremder dort in das Haus, ohne dass dann die in der ersten Etage vermeintlich schlafende Tochter denn das nicht mitbekommen könnte. Und so habe ich mich so langsam herangetastet an das Verbrechen.
Anders als Marc Benecke kam er für sich zu einem sehr deutlichen Ergebnis.
Es war ja von einer Beziehungstat ausgegangen, also dass die Tochter ihre Mutter durch zahlreiche Stiche getötet hatte. Und letztendlich bin ich auch zu dem Schluss gekommen, dass, ja, leider muss man sagen, eben halt eine Tochter ihre Mutter ermordet hatte.
Er erklärte uns dann auch, welche Faktoren ihn zu dieser Einschätzung gebracht haben.
Es waren einmal die räumlichen, die örtlichen Gegebenheiten. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass ein Fremder in die Wohnung eindringt, sehr zielgenau in die Küche geht und dort auf das Opfer stößt. Das würde ich doch eigentlich nicht in der Küche erwarten, dass dort auf einer Couch dann die Frau dann liegt. Die Frau war offensichtlich im Schlaf erstochen worden. Also es zeigte nichts, dass sie versucht hatte, sich aufzurichten, aufzustehen, Widerstand zu leisten, sondern der Tod kam quasi im Schlaf. Andererseits waren es auch die vielen, vielen Messerstiche. Wir sprechen dann vom Übertöten, also dass mehr Gewalt vom Täter angewandt wird, als letztendlich erforderlich ist, um einen Menschen umzubringen. Genau das war da geschehen. Und das hat letztendlich mich dazu bewogen, doch auch davon überzeugt zu sein, dass leider die Tochter ihre Mutter tötete.
Im weitesten Sinne folgt Petermann damit ja der Einschätzung des Gerichts auch.
Genau, er geht davon aus, dass die Verurteilte schuldig ist und dass es hier keinen Anlass gibt, den Fall noch einmal neu aufzurollen. Ganz anders als Marc Benecke, der die Hinweise, die gegen Anke W. als Schuldige sprechen, natürlich ist das nochmal deutlich hervorgehoben hat. Ich finde, man merkt auch hier deutlich die verschiedenen Ansatzpunkte. Marc Benecke als Kriminalbiologe, der nur DNA-Spuren solchen Hinweisen nachgeht, und der Kriminologe Axel Petermann, der den Fall natürlich aus der Sicht eines Polizeibeamten sieht.
Die Schlussfolgerung, zu der Petermann kommt und der zu der letzten Endes auch das Gericht gekommen ist, ist ja auch, sage ich mal, ist der erste Gedanke, der einem auch in den Kopf geht, wenn man jetzt nur hört, was sind die groben Eckpunkte, dass was geschehen ist. Es war nun mal eine Person im Haus. Es gab eben ein bisschen diesen Hintergrund, dass offensichtlich Mutter und Tochter sich nicht immer gut vertragen haben. Und es gab eben auch die Situation, dass auch sonst kein anderer Täter in Sicht war oder kein anderes Motiv auch in Sicht war. Das Spannende ist, wie du sagst, dass eben Benecke das Ganze viel grundlegender hinterfragt nochmal, ob das tatsächlich so sein kann. Letzten Endes können wir jetzt da auch kein Fazit ziehen, wer jetzt von den beiden richtig liegt. Es ist aber trotzdem sehr spannend, dass es eben vielleicht doch nicht ganz so eindeutig ist, wie das dann auch in diesem Urteil angenommen wurde.
Was mich nochmal interessiert, hat die Polizei den Verlobten von Anke W. überprüft?
Ja, der wurde im Zuge der Ermittlungen natürlich auch überprüft, aber er hatte für die Tatzeit ein Alibi. Also er war nicht in der Nähe des Tatorts.
Was findest du denn in gewisser Hinsicht bemerkenswert an diesem Fall? Was ist denn dir, sag ich mal, auch noch von deiner eigenen Recherche daran jetzt am meisten so in Erinnerung geblieben?
Ich bin so ein bisschen zwischen den zwei Experten hin und her gerissen. Zum einen finde ich es natürlich merkwürdig, den Auffindeort des Messers zum Beispiel. Wenn man sich die Räumlichkeiten vor Augen führt und sich vorstellt, dass ich als Fremder in diesem Haus das Messer da verstecken müsste, in einer Speisekammer hinter einer Badezimmertür. Der Täter muss Ortskenntnisse gehabt haben, für meine Begriffe. Auch die Brutalität, mit der die Tat ausgeführt wurde, da bin ich eigentlich bei Axel Petermann, da geht man von einer persönlichen Beziehung aus. Auf der anderen Seite ist es schwierig, wenn die Ermittler davon ausgegangen sind, dass das Haus komplett geschlossen war, dass niemand anderes Zugang zu dem Haus hatte. Da sehe ich doch an vielen Stellen Probleme. Sowohl kann man nicht ausschließen, dass Nachbarn, Bekannte Schlüssel zu dem Anwesen hatten. Man kann nicht ausschließen, dass nicht vielleicht doch über diese Kellertür, an der Spuren gefunden worden, jemand in das Haus eingedrungen ist. Und interessant ist natürlich auch, was mit den 1.000 Euro passiert ist, die am Tag vor der Tat von dem Opfer abgehoben wurden und die bislang nicht wieder aufgetaucht sind.
Ja, es bleibt am Ende ja auch ein Indizienprozess. Bei so einem Prozess, glaube ich, bleibt immer diese kleine Frage offen, haben wir die 100%ige Sicherheit, dass da jemand zu Recht verurteilt wurde? Weil, wie gesagt, es gibt eben keine stichhaltigen Beweise, die Anke W. schuldig sprechen.
Was sicherlich auch nicht gut für sie war in der Situation, dass sie sich da verteidigen musste, war, dass es einfach auch kein wirkliches alternatives Szenario gab. Weil natürlich ist theoretisch ein Überfall oder einen Raub denkbar, also dass jemand Außenstehendes oder vielleicht sogar jemand, der wusste, wie er Zugang zu dem Haus erhält, sich der Zugang verschafft hat, das Geld gestohlen hat und die Frau umgebracht hat. Nur würde sich dann für mich immer noch die Frage stellen, ja, warum denn auf diese Art und Weise? Also es wäre wahrscheinlich nicht notwendig gewesen, sie 47 Mal zu erstechen. Aber wir werden es nicht herausfinden in diesem Podcast. Trotzdem vielen Dank, Nadine.
Sehr gerne.
Dass du dir Zeit genommen hast und vor allem dich nochmal sehr so tief eingelesen hast in das Thema.
Danke auch nochmal an unsere beiden Experten, die hier zu Wort gekommen sind, Axel Petermann und Dr. Marc Benecke.
Genau, und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Dann kommt die nächste Folge von Mordsgespräche. In der Zwischenzeit könnt ihr unserer Instagram-Seite folgen, Mordsgespräche. Oder wenn ihr Anmerkungen, Lob oder Kritik habt, dann schreibt uns auch eine Mail an podcast@meinpost.de.
Ciao.
Bis dann.
Tschüss.